Und er war da völlig irritiert davon und hat das dann noch mal weiter beobachten wollen. Und am Ende der Bestrahlung ist meine Mutter da rausgegangen und sagte, er war völlig baff, dass diese bestrahlte Haut keinerlei Zeichen hatte von Schädigungen oder geöffnet sein oder entzündet sein.
Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Vivere, der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem sonnig-kalten Hunsrück. Ja, und wir sind immer noch fleißig dabei, unsere neuen Geschäftsräume, ja, weiter zu gestalten. Der Online-Shop läuft und das Ladengeschäft wird demnächst dann in ein paar Wochen auch eröffnet werden. Ja, und ich freue mich auf den heutigen Podcast.
Hallo, hier ist die Eliane Zimmermann von dem super sonnigen Irland. Hier hat man echt schon richtig Frühlingsgefühle. Alles blüht und es ist ganz, ganz angenehm. Und nee, ich räume nichts. Wir versuchen ja eigentlich ein neues Buch in die Wege, auf die Schienen zu bringen. Nun ja, wir haben immer erstmal Wichtigeres zu tun.
Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
Heute kannst du uns bei einem Thema über die Schultern hören, was A, kürzlich meine Familie und mich betroffen hat, was B, sehr viele Menschen betrifft, was C, sehr, sehr schwierig, mühsam, anstrengend für beide Seiten ist. Aber darüber sagt die Sabrina jetzt ein bisschen mehr.
Ja, wir freuen uns heute über einen Besuch, nämlich den von der Yvonne Bonatz. Yvonne, ich erinnere mich noch ganz genau, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Das Bild habe ich ganz oft vor Augen. Und zwar war das beim Tag der offenen Tür in Hermeskeil bei der Gertrud. Und du hast ganz interessiert bei mir am Stand gestanden mit deiner kleinen Tochter an der Hand, die jetzt gar nicht mehr so klein ist, gell?
Nein, nein.
Und warst so begeistert und hast dann den ersten Kurs in Hermeskeil mitgemacht, das Basisseminar, und dann warst du infiziert vom
Genau.
Thema. Und hast dann die Ausbildung auch bei mir gemacht und seitdem eine riesen Karriere hingelegt. Und ich erinnere mich auch noch ganz genau, als wir dein Thema geplant haben für die Projektarbeit. Und das war so klar, also ich habe so gesehen, was du für ein Potenzial hast. Und mir schwebte da schon so vor Augen, dass du unglaublich geschickt Menschen beraten kannst, was sie tun können. Du hast auch gebrannt für die Sache, nämlich die palliative Sache. Und dann ist dir persönlich was dazwischen gekommen. Was mit deiner Mama zu tun hatte, und du hast dieses Thema auf die Seite schieben wollen. Da erinnere ich mich auch noch. Und dann hast du mir gesagt, also Sabrina, ich habe mir das überlegt, meine Projektarbeit, das mache ich jetzt ganz anders. Ich mache was mit Sande und Fruchtfleischöl. Und dann habe ich zu dir gesagt, nö, das machst du nicht. Ich weiß, dass du das andere kannst und das machst du jetzt auch. Und so ist dann dein Ratgeber entstanden. Ich hatte den ersten Prototypen in der Hand, den habe ich auch immer noch. Und ich freue mich jetzt schon auf die, was weiß ich, wievielte Neuauflage, die auch überarbeitet wurde. Ja, liebe Yvonne, und ich freue mich total, dass du heute hier bist und uns so ein bisschen durch deine Welt und durch deine Arbeitswelt und dein Herzensthema durchführen wirst und wir vor allen Dingen den Menschen vielleicht auch ein bisschen was darüber erzählen können. Aber erstmal freue ich mich, wenn du dich jetzt vorstellst.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich auch heute Gast im Podcast sein darf. Mein Name ist Yvonne Bonatz. Ich bin 45 Jahre alt. Ich arbeite seit über 20 Jahren als Krankenschwester. Ich habe tatsächlich noch ein Examen als Krankenschwester gemacht. Mittlerweile hat sich die Berufsbezeichnung jetzt zweimal verändert. Mein Weg war von Anfang an eigentlich immer mit Schwerstkranken zu arbeiten. Das hat sich schon sehr früh abgezeichnet. Ich habe in einem Schwerpunktkrankenhaus Onkologie gearbeitet, also Ausbildung gemacht, habe 8 Jahre auf einer Wachkoma-Station gearbeitet, bin dann wieder zurück auf die Onkologie und mittlerweile bin ich in dem Thema Palliativversorgung sehr, sehr fest verankert. Ich arbeite in einem ambulanten Palliativdienst im häuslichen Bereich, begleite und berate dort die Menschen und habe dort natürlich sehr, sehr viele gute und schöne Anwendungsmöglichkeiten und auch viele schöne Erinnerungen an Menschen, mit denen ich gemeinsam den Weg gehen durfte und wo ich auch viele, viele tolle aromapflegerische Erfahrungen machen durfte. Privat bin ich Mama einer nicht mehr kleinen Tochter. Sie ist mittlerweile 15 und gut einen Kopf größer wie ich, sowie einen 18-jährigen Sohn und meinen Mann. Das ist so mein Privatleben. Ja.
Ja, du hast eben das Stichwort ambulante palliative Versorgung genannt, kurz SAPV. Ich glaube, Jana hat eben gesagt, es hört sich an wie so ein Softwarehersteller, das ist aber SAP. Aber viele Menschen wissen tatsächlich, das merke ich immer wieder, wenn ich auch so angesprochen werde im privaten Bereich, wenn ich dann sage, ah, dann würde ich mal ein SAPV einschalten. Oh, was ist das denn bitte? Was ist denn ein SAPV? Vielleicht kannst du uns das nochmal oder unseren Zuhörern so ein bisschen näher erklären.
Gerne, also die SAPV ist halt ein ganz spezieller Fachbereich. So wie man die Chirurgie kennt, so wie man die Onkologie kennt, bedeutet die SAPV die spezialisierte ambulante palliative Versorgung. Das bedeutet, also das beinhaltet die Berufsbezeichnung, den Fachbereich, in dem man arbeitet. Wir begleiten Menschen zu Hause, die schwerstkrank und sterbend sind, und versuchen noch ein Leben vor dem Tod zu ermöglichen. Es ist eine Prognose, die einfach auf das Lebensende hindeutet. Es sind Menschen in schwierigen Lebenssituationen, die gezielt durch diese SAPV zu Hause begleitet werden. Wir sind ein Team aus festangestellten Palliativ-Care-Pflegekräften und Palliativmedizinern, die halt versuchen, zum einen Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. Diese Menschen sind oft austherapiert. Im Krankenhaus gibt es keine Möglichkeit der weiteren Versorgung. Und so versuchen wir denen zu Hause noch so gut wie es geht, das Leben zu ermöglichen. Sprich, Symptomlast zu lindern. Diese Symptomlast ist ja je nach Krankheitsbild sehr unterschiedlich. Bei onkologischen Erkrankungen sind es natürlich die klassischen Dinge wie Übelkeit, Erbrechen, Magen-Darm-Problematiken. Dann hat man natürlich auch diese Atemwegserkrankungen wie COPD, wo es ganz viel um das Thema Luftnot geht. Man hat die ALS als Krankheitsbild mit drin. Also es hat so ganz, ganz viele verschiedene Krankheitsbilder, die wir als SAPV-Team betreuen und auch begleiten. Und das ist unsere Aufgabe dabei, zu gucken, dass wir den Menschen zu Hause noch ein gutes Leben ermöglichen können, das möglichst frei von Symptomlast ist. Genau.
Darf ich mal kurz einwerfen, weil ich bin jetzt im Vergleich zu euch da auch ein bisschen Laie. Ich habe bei Palliativ, und ich denke, das denken auch viele Laien, immer so gedacht, naja, okay, noch ein paar Wochen zu leben. Und habe mich dann eines Besseren belehren lassen bei einem ganz bekannten Professor für Palliativmedizin, der gesagt hat, Palliativ bedeutet es erstmal wörtlich einen Mantel umlegen. Das heißt, wir schützen, wir beschützen und wir unterstützen die Menschen. Und gerade dann, wenn sie diese Unterstützung erfahren, dann kann es sein, dass die auch noch jahrelang leben. Ne? Wenn sie entsprechende Schmerzmittel und alles haben, geht es ihnen in Anführungsstrichen wieder gut, auch wenn sie vielleicht eine ganz niederschmetternde Diagnose hatten. Das finde ich, glaube ich, wichtig für unsere Laienzuhörer zu klären, dass Palliativ nicht unbedingt heißt, so kurz vorm Toten.
Genau. Also das ist immer auch noch so in den Köpfen verbreitet. Das erleben wir auch bei der SAPV ganz oft, wenn wir dann als Team vom Hausarzt oder vom Krankenhaus mit hinzugezogen werden und die Menschen hören erstmal das Wort Palliativ, die sagen dann, ach Gott, ich sterbe doch nicht direkt. Wo wir dann Einhalt gebieten und sagen, nein, es geht wirklich darum, das Leben, das jetzt noch da ist, einfach so lebenswert wie möglich zu machen und das so gut es geht zu unterstützen. Natürlich hat man diese Prognose. Man weiß, man hat eine lebenslimitierende Erkrankung, die auch irgendwann zum Tod führen wird. Aber wir haben tatsächlich auch viele Patienten, die frühzeitig angebunden werden, wo wir einfach auch noch ganz viel für diese Menschen machen können, wo wir noch ganz viel für die zu Hause zur Unterstützung noch mit beitragen können. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Danke, Iliana, dass du das auch noch mal so eingeworfen hast. Also palliativ bedeutet nicht zwangsläufig, es geht jetzt dem Ende zu, sondern es bedeutet einfach, man hat eine Prognose, man hat eine lebenslimitierende Erkrankung und man hat ein Team, das einem Unterstützung bietet, damit man nicht für alle möglichen Dinge noch mal ins Krankenhaus muss, sondern dass man auch zu Hause die Möglichkeit hat, das Ganze gut hinzubekommen. Genau.
Yvonne, du hast eben gesagt, das Team besteht aus Palliativ-Care-Fachkräften und aus Palliativmedizinern. Ich glaube, die Fachkräfte ist relativ klar, aber was ist denn der Unterschied von einem Palliativmediziner zu einem normalen Mediziner? Weil wir kennen das, wenn wir zum Doktor gehen, dann ist der bestrebt, quasi uns was zu geben, damit wir wieder gesund werden. Und da liegt, glaube ich, schon der große Unterschied zum Palliativmediziner. Und warum kann ein normaler Mediziner nicht unbedingt auch in eurem Team sein? Warum muss es speziell ein Palliativmediziner sein?
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man geht halt weg von diesem klassischen Thema, ich gebe Präparat A und B, damit derjenige wieder gesund wird, zu diesem Denken hin. Es geht einfach darum, was zu verabreichen, was eine Symptomlinderung macht. Unsere Palliativmediziner kommen ganz, ganz oft entweder aus der Onkologie oder auch aus der Anästhesie. Die haben sich viel auch mit diesem Thema Schmerz auseinandergesetzt. Die haben sich viel mit diesem Thema auseinandergesetzt, dass es eben auch nicht immer nur um diese Heilung geht, und machen dahingehend natürlich eine Weiterbildung, was zum einen natürlich auch dieses Anerkennen betrifft, dass das Leben einfach auch mit dem Tod endet, und dass man dahingehend einfach auch ganz viel machen kann, auch als Mediziner, wo es nicht eben nur um das Thema Heilung geht, sondern um dieses Thema Versorgung am Lebensende. Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Und das muss auch der Mediziner und der Mensch für sich erkennen, ob er das kann oder ob er das möchte. Denn das ist ja auch noch mal so eine Frage. Nicht jeder kann sich damit gut auseinandersetzen oder gut identifizieren. Manchmal ist es auch dieses nicht möchten. Ne? Ich möchte das einfach nicht. Ne? Und das ist halt noch mal sowas, was unsere Palliativmediziner sehr, sehr gut können. Die haben sich oft damit auseinandergesetzt, und gehen weg von diesem Thema Heilung rein in dieses Thema Versorgung am Lebensende.
Ich habe auch mal gehört, auch Zahlen gehört, ich habe die jetzt nicht mehr genau im Kopf, dass die größte Sorge von Menschen mit einer schweren oder lebenslimitierenden Erkrankung oder Diagnose sind, dass sie sich einfach so Sorgen machen, dass sie leiden am Lebensende. Und dass zum Beispiel der Wunsch nach einem schnellen Ende bei den Menschen dann häufig kommt, auch mit dem Gedanken spielend, sich das Leben selbst zu beenden, aber dass man quasi mit einer guten palliativen Versorgung, mit einer guten Schmerzversorgung, vielleicht auch mit dem Ausblick darauf, nicht ersticken zu müssen. Ich glaube, das ist auch eine ganz große Angst. Das Ersticken ist, glaube ich, eine der größten Ängste von uns Menschen überhaupt, dass man, wenn man die Menschen da richtig aufklärt, dass sie dann auch wieder mehr Lebenswille haben, um die letzte Zeit auch in ihrem Leben noch verbringen zu können, so gut und sinnvoll, wie es möglich ist.
Genau, also das ist eine ganz große Aufgabe, die wir als Palliativteam versuchen zu erfüllen, dass wir diese Angst einfach nehmen. Denn es ist heute mit ganz vielen Medikamenten möglich, dass man keine Schmerzen hat, dass man keine Luftnot hat oder beziehungsweise eine begrenzte Luftnot hat, dass man eben bis zur palliativen Sedierung wirklich das komplett zu Hause stemmen kann. es ist nicht notwendig, in ein Krankenhaus zu gehen, damit man keine Symptomlast hat. Es ist richtig, dass diese Angst ganz, ganz groß verbreitet ist. Und natürlich haben auch betroffene Angehörige diese Angst. Ne? Kann ich das überhaupt stemmen? Kann ich demjenigen überhaupt helfen, wenn was ist? Ja, ich kann diese Angst nehmen. Es ist möglich, dass man eine gute Versorgung zu Hause macht, dass man mit guten Medikamenten arbeitet. Auch dahingehend sind unsere Palliativmediziner bestens geschult. Wir Palliativcare-Fachkräfte haben da ein ganz breites Repertoire an Mitteln, die wir kennen, wo wir unterstützen können. Und es ist wirklich in der heutigen Zeit nicht mehr notwendig, dass man zu Hause unter schweren Symptomlastbedingungen versterben muss, sondern man kann gut und würdevoll auch zu Hause sterben, wenn man ein Team an der Seite hat, das einen dabei unterstützt und den Weg mit einem zusammengeht. Das ist machbar, auf jeden Fall.
Und das ist so schön zu wissen, aber es gibt ein großes Aber, Yvonne, nämlich gerade im ländlichen Raum ist diese Versorgung, obwohl sie seit vielen Jahren vorangetrieben wird, immer noch nicht so etabliert, dass sie flächendeckend stattfinden kann. Es gibt immer noch Problematiken, wo man tatsächlich nicht drum herum kommt, dann die Menschen am Ende doch noch ins Krankenhaus zu bringen, was überhaupt nicht deren Wunsch ist.
Ja, also diese Problematiken gerade im ländlichen Bereich ist halt, dass die SAPV zum einen noch absolut unbekannt ist. Also wir haben da immer noch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit und das ist unglaublich. Also wir haben ja auch ganz viel in puncto Akquise gemacht, was für mich auch ein völlig neues Gebiet ist, dass man eine Dienstleistung am Menschen bewerben muss, dass es sowas gibt. Das ist aber in der Tat so. Wir machen ganz viel Aufklärungsarbeit, wir machen ganz viel in puncto Akquise, wir klären auf, wir erzählen es immer wieder, wir machen Vorträge, wir gehen zu den Ärzten, wir besprechen das Ganze und irgendwie hat man manchmal das Gefühl, man geht 3 Monate später wieder hin und es ist immer noch, wenn ich sage SAPV, aber es ist noch mal SAPV, da war doch was. Also es ist sehr, sehr schwierig auch in dem Bereich. Plus dazu kommt natürlich diese Schwierigkeit, dass man einfach auch einen Ärztemangel hat, gerade im ländlichen Bereich, dass es unheimlich schwierig ist, auch gut ausgebildete Mediziner für die SAPV zu gewinnen. Mittlerweile gibt es ja einen neuen Bundesrahmenvertrag, der besagt, dass ein SAPV-Team muss einen 75% festangestellten Arzt beschäftigen. Ist aber schwierig, ne, diese Umsetzung. Das ist wirklich ein Thema, wo noch viel drüber geredet wird. Neben dieser Geschichte, wir müssen das Ganze bekannter machen, ist es halt auch dieses Thema mit dem Fachärztemangel. Und ich finde, es ist halt eben auch von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Es ist tatsächlich so, bei uns im kleinen Saarland gibt es die SAPV bereits seit 2007 fest etabliert im Rheinland-Pfalz. Also ich bin ja vom Saarland nach Trier gewechselt und habe gesagt, ja super, dann schalten wir die SAPV hinzu bei einem Patienten und wurde erst mal ganz groß angeguckt, was ist denn eine SAPV? Also es ist im Saarland, obwohl es ein ganz kleines Mini-Bundesland ist, viel mehr etabliert als im großen Rheinland-Pfalz. Ja. Dort steckt das Ganze wirklich noch in den Kinderschuhen. Es gibt viele, wirklich sehr viele gute Palliativmediziner und auch Pflegekräfte, die das versuchen, immer wieder an den Mann zu bringen. Aber es ist halt wirklich schwierig, wenn was nicht fest etabliert ist, das wirklich so in die Köpfe hineinzubekommen. Das ist ein schwieriger Punkt.
Es ist wahrscheinlich auch jetzt von der, wie soll man sagen, vom Ziel eines Arztes oder auch so vom Charakter eines Arztes wahrscheinlich gar nicht so einfach, da unbedingt immer Ärzte zu kriegen, weil das muss ja auch jemand können und wollen, so einfühlsam und quasi auch immer wieder mit diesem Frust umzugehen. Ich kann mir vorstellen, dass es Ärzte gibt, die wollen quasi, ich bin Arzt, weil ich Leute retten will, aber ich will sie doch nicht in den Tod begleiten. Das heißt, das kann nicht jeder mit dem Tod oder mit dem Sterben umgehen. Das heißt, es kann auch Schulung hin oder her, das kann wahrscheinlich nicht jeder Mensch, sowohl auf der ärztlichen als auch auf der pflegerischen Seite, kann einfach mal eben in den Palliativ- und sonst ähnlichen Bereich gehen. Ne? Man muss, also hier sagt man ja auf Englisch so Compassion, Man muss, glaube ich, einen Rieseneimer Mitgefühl in sein Leben mitbringen und um sich tragen und bei sich haben, um so einen anspruchsvollen Job zu machen. Also jetzt mal abgesehen von jeder Ausbildung.
Ja. Absolut. Und ich muss auch dazu sagen, es gehört auch eine große Portion Mut dazu. Der Palliativmediziner, mit dem ich zuletzt zusammengearbeitet habe, ist halt keiner gewesen, der Angst vor Opiaten hatte, der Angst davor hatte, Medikamente auch aufzuschreiben, weil er einfach sagte, die Menschen brauchen das am Lebensende. Das andere Thema ist, dass da immer noch eine große Angst vor diesen Medikamenten herrscht. Ach Gott, das kann man doch nicht so geben. Ach Gott, nein, da muss man ja erstmal mit den ganzen Schmerzmitteln ausprobieren, die in anderen Stufen zu finden sind. Also das ist halt echt auch diese Schwierigkeit. Neben dieser Empathie gehört auch noch gehörige Portion Mut dazu, einfach zu sagen, wir verschreiben ein Opiat, was einfach höher dosiert ist, weil wir wissen es und wir haben die Erfahrung, dass man damit eine Symptomlast auch lindern kann. Und das ist nochmal ein ganz großer Punkt.
Ich glaube, das ist tatsächlich so, das kann man auch nur mit einer entsprechenden Weiterbildung. Das müssen wir, glaube ich, auch nochmal so am Ende dieses Themas, was ist es überhaupt, nochmal sagen, dass eben die Ärzte sich da auch nochmal spezialisieren müssen. Es gehört nicht zum Studium dazu.
Genau, ja, genau.
Stimmt,
ja.
Das ist ein großes Thema. Yvonne, jetzt interessiert uns natürlich, wie kriegst du das mit deiner Leidenschaft für die ätherischen Öle, für die Aromatherapie und die Aromapflege hin in so einem sehr sensiblen Feld? Stößt du da auf offene Ohren, sowohl bei deinen Mitkollegen wie auch deinen Arztkollegen? Und wie ist das bei den Patienten?
Ja, also ich habe wirklich sehr, sehr viele positive Erfahrungen machen dürfen. Wir haben ja im Palliativbereich oftmals ganz andere Möglichkeiten als zum Beispiel in der Onkologie. Ich habe vorher ja jahrelang in der Onkologie gearbeitet. Da war es manchmal etwas schwierig, auch verschiedene Dinge anzuwenden. Zum einen sind das Studien, die geführt wurden, wo Patienten kein naturheilkundliches Präparat anwenden dürfen, noch nicht mal ein Wickel oder ein Öl oder irgendwas in der Art machen dürfen, weil es die Studie verfälschen könnte. Dann hat man natürlich da nochmal diesen Punkt, dass ich auf viel Gegenwind gestoßen bin in der Onkologie, was so immunsupprimierte Patienten zum Beispiel betrifft, wo ich immer noch mal Rücksprache halten musste und fragen musste, darf ich das machen? Ist das in Ordnung? Da ist jetzt so dieser Punkt in der Palliativmedizin ein anderer. Ich habe viel, viel mehr offene Ohren dort. Es ist ganz oft so, dass die Menschen ja auch austherapiert sind, dass die ganz offen sind für neue Maßnahmen auszuprobieren, die eben nicht ihren Therapien im Weg stehen könnte, wo man dann immer mit erhobenem Zeigefinger dem Mediziner entgegentreten muss. Wir haben da Kollegen, die total offen dafür sind, die sind wirklich super interessiert, auch an Schulungen und dass ich ihnen das aufschreibe und erzähle und sie rufen an und was kann ich denn dem Menschen noch anbieten oder was gibt es da noch? Und auch unsere Mediziner sind da total offen dafür. Also die haben da ein ganz offenes Ohr dafür und sagen dann auch ganz oft, probier das mal und biete das ruhig an. Und hast du da nicht noch eine Idee? Und was könntest du dir denn noch vorstellen, was da noch hilfreich wäre? Und das ist natürlich in der Palliativmedizin ein ganz toller Pluspunkt, dass man da ganz viele Sachen einfach in Rücksprache mit den Patienten ausprobieren darf. Und die Patienten sind unheimlich dankbar. Es gibt natürlich auch Probleme, das muss man sagen. Diese Probleme rühren aber ganz oft aus Vorgeschichten oder Vorerfahrungen, nennen wir es mal so, dass dort Probleme erzeugt worden sind in Form von Fehlanwendungen, Falschaussagen, Dinge pur angewendet worden sind und da muss man halt ganz klar sagen, wenn Menschen mal diese Negativerfahrungen gemacht haben, ist es unheimlich schwierig, nochmal einen Fuß in die Tür zu bekommen und zu sagen, hey, ich habe ein ätherisches Öl, das hilft hier, das unterstützt ein bisschen. Da habe ich leider auch schon negative Erfahrungen machen müssen, wo die Menschen dann gesagt haben, nee, also mit ätherischen Ölen brauchen sie mir überhaupt nicht mehr zu kommen. Damit kann ich überhaupt gar nichts anfangen. Habe ich einmal ausprobiert und nie wieder. Und dann gilt es halt natürlich genau hinzuhören, welche Erfahrungen hat denn derjenige gemacht? Welche Probleme sind denn da entstanden? Und das ist natürlich schon hanebüchen, was dabei rumkommt. Aber auch da muss ich immer wieder sagen, den Mut weiterzumachen und das Ganze auch fundiert weiterzugeben und zu sagen, naja, vielleicht können wir ja trotzdem mal niedrig dosiert mit einem Öl anfangen, was ihnen gut tut oder was ihnen Unterstützung gibt. Und da auch nochmal, ja, diese Hemmnis ein bisschen zu überbrücken, dass die diese Angst nochmal verlieren. Denn wenn man so lange mit den ätherischen Ölen arbeitet, weiß man, man kann viel Gutes damit tun. Nur ist es schwierig, wenn diese Negativerfahrungen einfach vorrangig sind. Dann kommt man da ganz schwierig nur ran.
Aber du hast ja auch im onkologischen Bereich vor einigen Jahren schon wirklich tolle Erfolge gehabt. Du hast ja auch ein Konzept erarbeitet, zum einen in der Klinik, für andere Stationen, aber auch für die onkologische Station. Und du hast es ja sogar erreicht mal, dass du in einer Praxis für Strahlentherapie sogar den Arzt gewissermaßen auf deiner Seite hattest, bis es dann zu einem ganz blöden Vorfall kam. Vielleicht magst du davon mal kurz erzählen.
Genau. Also ich habe in der Onkologie tatsächlich viele tolle Ärzte an meiner Seite gehabt. Das war damals ein Dreiergespann aus drei Assistenzärzten in der Weiterbildung, die da ganz offen waren, mit denen ich da auch ganz offen sprechen konnte, die eben nicht diese Angst hatten, dass ich da irgendwas falsch mache. Sie haben mir einfach vertraut. Sie wussten, dass ich da keinem Schaden zufügen möchte, sondern dass ich da einfach möchte, dass die Leute noch eine Unterstützung haben, womit sie autark noch selbst was für sich machen können. Und das war natürlich meine Eintrittspforte, um viele so in diese Richtung auch mit zu begleiten. Und es kam dann tatsächlich diese Problematik mit meiner Mutter, die dann damals die Diagnose Brustkrebs erhalten hat, was natürlich erstmal, man denkt ja immer, einen selbst trifft sowas nicht. Ne? Es sind immer nur die anderen um einen herum. Und dann war halt diese Thematik, sie bekommt Chemotherapie, sie muss auch bestrahlt werden. Und für meine Mutter war von Anfang an klar, die Yvonne begleitet mich da und egal was die mir gibt, ich probiere das aus. Das war gesetzt, ne? Da gab es nichts
Super,
dagegen zu sagen.
super.
Ja. Sie war da auch völlig autark, sie hat da auch alles Mögliche ausprobiert. Wir waren da wirklich ständig im engen Kontakt, wo ich ihr gesagt habe, probier mal das, probier mal das. Und dann kam halt so dieser Moment, wo dann diese Bestrahlung anfing. Meine Mutter ist gut durch die Chemotherapie gekommen. Sie hat natürlich Nebenwirkungen gehabt, denn ganz kann man das eben auch nicht aufhalten. Das ist eine Chemie, die da dem Körper zugesetzt wird. Aber wir haben es gut hinbekommen. Und wir waren dann in der Bestrahlung gewesen, oder beziehungsweise meine Mutter war in der Bestrahlung gewesen und der Strahlentherapeut hat dann gesagt, ja, also sie darf da überhaupt gar nichts drauf machen und sie muss da außer Wasser und einer Salbe, die es da gibt, eine Zinksalbe, wenn es dann zu leichten Verbrennungserscheinungen kommt, durfte sie da nichts drauf machen. Und ich war bei diesem Gespräch dabei und natürlich war meine Frage, warum nicht? Weil Haut, die bestrahlt wird, die muss doch auch entsprechend gepflegt werden. Und meine Mutter hat mir dann nur so aufs Bein getippt, so nach dem Motto, ja, wir hören uns das an. Und im Auto sagte sie zu mir, ich mache das trotzdem drauf. Und wir haben dann das Strahlenschutzöl, da hat sie eine Umgebungspflege gemacht und sie hat dann auch ein Hydrolat gehabt. Also sie hat da alles Mögliche angewendet. Sie hatte keine Angst davor. Die Prognose des Strahlentherapeuten war damals, die Brust wird definitiv Strahlenschäden davontragen. Die Brust wird definitiv auch aufgehen durch diese Bestrahlung, eben aufgrund der Größe des Bestrahlungsfeldes. Und das wird man nicht aufhalten können. Sie hat dann so in der Hälfte des Bestrahlungszyklus einen Gesprächstermin mit dem Strahlentherapeuten gehabt und er war schon völlig irritiert, dass die Brust nur eine leichte Rötung aufgewiesen hat. Also man hat ja dann so eine braunrötliche Verfärbung an der bestrahlten Stelle und er war da völlig irritiert davon und hat das dann noch mal weiter beobachten wollen. Und am Ende der Bestrahlung ist meine Mutter da rausgegangen und sagte, er war völlig baff. dass diese bestrahlte Haut keinerlei Zeichen hatte von Schädigungen oder geöffnet sein oder entzündet sein. Und es war für ihn völlig irritierend. Nun ja, es war wirklich ein ganz toller Erfolg, den wir da hatten. Und dann durfte ich tatsächlich zu ihm zum Gespräch kommen. Also ich habe dann eine Audienz bekommen und musste ihm dann erzählen, was ich denn damit gemacht habe. Und dann habe ich ihm die Rezeptur erzählt und habe ihm auch erzählt, dass ich da im Krankenhaus erfolgreich mitarbeite. Und er fand das total interessant und total faszinierend, was es da alles gibt. Und hat das Ganze auch dann den Menschen empfohlen. Es war ja dann so, dass der Ratgeber schon draußen war. Der Ratgeber war auch bei ihm in der Praxis gewesen. Und er hat das den Menschen empfohlen, dass sie das dann auch so probieren könnten. Immer Umgebungspflege und Hydrolat, das war für ihn in Ordnung. Und dann kam Tag X und plötzlich kam ein böser Anruf, dass es keinerlei Aromatherapie oder Aromapflege mehr bei ihm geben wird. Ich war dann zuerst mal völlig irritiert, weil ich überhaupt gar nicht wusste, was los war, und habe aber dann diese Patientin bei uns auf Station kennenlernen dürfte. Was war passiert? Sie war bei einer befreundeten Yoga-Lehrerin und diese Yoga-Lehrerin hat ihr empfohlen, auf das Bestrahlungsfeld pure Pfefferminze drauf zu machen. Sie hat schon Hautirritationen gehabt, die Haut war schon eröffnet. Sie hat ihr das geglaubt, weil sie ja gehört hatte, dass man mit Aromapflege schon einiges erreichen kann, und hat sich pures Pfefferminzöl auf die bestrahlte Brust gemacht. Das hat ihr höllische Schmerzen verursacht. Und natürlich, wenn man die Inhaltsstoffe vom Pfefferminz kennt, wenn man da eben mal so 30 bis 40 Tropfen pur drauf träufelt,
so viel.
Das ist jetzt nichts, ja, nichts, was dann der Haut gut tut und was dann da ein Wohlwollen verursacht. Es war tatsächlich so, dass sie in ärztliche Behandlung deswegen musste, dass sie mit Antibiotika versorgt werden musste. Und es war wirklich, wirklich fast ein Sterben der Aromapflege in diesem Bereich, weil eben erzählt wurde, dass Pfefferminz gegen Strahlenschäden wirkt. Es ist mir unbegreiflich, aber natürlich war es für mich dann nochmal ein großer Punkt gewesen, zu sagen, wir müssen hier nochmal ansetzen, wir müssen nochmal Aufklärungsarbeit machen. Und das habe ich damals auf Station ganz intensiv auch umgesetzt. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich auch in der Aromapflege eine Freistellung bekommen habe, dass ich wirklich ganz viel Aufklärungsarbeit auch machen konnte, dass ich Fehler vermeiden konnte, dass ich die Leute auf Station betreuen konnte, dass eben solche Sachen nicht passieren oder nicht mehr passieren. Aber es war natürlich schon ein Rieseneinbruch, der bei mir auch so den Glauben ein bisschen verloren hat lassen, was manche Menschen sich herausnehmen, empfehlen zu können, ohne jegliches Hintergrundwissen. Und was sie damit auch im Nachfeld anrichten können, was das bedeutet für die Menschen, was das bedeutet für die Kräfte, für die Pflegekräfte, die darin ausgebildet sind, die versuchen, Aufklärungsarbeit zu machen, die Menschen betreuen möchten. Das war einfach eine völlige Fehlaussage, die überhaupt gar nichts Gutes hervorgerufen hat. Aber für mich so ein Wachrütteln, wir müssen hier wirklich aufpassen, wem wir da was weitergeben und wem wir das auch glauben dürfen. Ne?
Ja. Aber selbst für gesunde Haut, das sind ja dann circa 2 Milliliter, wäre das schon eine Zumutung. Also das ist ja fast ein ganzes Pfefferminzfeld. Das ist ja eine Menge Pflanze, die da auch verschwendet wird. Und dann noch bei einer schon geschädigten Haut. Das ist so unfassbar. Wow.
Aber mir fällt da immer der Strahlentherapeut meines Bruders ein, der ja an Hodgkin vor 7 oder 8 Jahren erkrankt war. Und mein Bruder hat natürlich auch mich gefragt, der wohnt aber 300 Kilometer von mir weg. Aber er hat mich schon gefragt, was kann ich denn tun? Der wurde bestrahlt vom unteren, also vom Kinn quasi abwärts bis zum Brustkorbende. Und er wusste, ist selber Pflegekraft, dass die Speiseröhre immer bei dieser großflächigen Bestrahlung mitgeschädigt werden kann. Und davor hat er tierische Angst gehabt. Und dann hat er so gesagt, Sabrina, hast du eine Idee? Da habe ich gesagt, ich habe eine Idee, mach dir eine Mischung aus Olivenöl mit Sandornfruchtfleischöl und davon nimmst du jeden Morgen einen Esslöffel. Und wie das aber so ist mit dem Prophet im eigenen Land, hat er dann doch nochmal seinen Strahlentherapeut, der Grieche war, gefragt in Essen in der Universitätsklinik. Und der hat dann gesagt, ja, was können Sie da tun? Da habe ich auch eine Idee. Nehmen Sie doch Olivenöl mit Sandornfruchtfleischöl. Und dann sagt mein Bruder, tschakka, das hat meine Schwester auch gesagt. Und das hat er gemacht und er hat tatsächlich, also keinerlei Schluckbeschwerden gehabt. Er konnte wirklich der hatte zwischen 40 und 50 Bestrahlungen. Er konnte immer essen. Natürlich hat er darauf geachtet, dass er jetzt nicht unbedingt ganz scharfkantige Sachen, sehr scharfe Sachen und sowas isst. Aber er hat keine Probleme mit der Speiseröhre bekommen. Das kann so einfach sein. Und ich finde es so schade, dass man den Menschen das vorenthält, beziehungsweise sowas aufs Spiel gesetzt wird von Menschen, die einfach nur darauf bedacht sind, große Mengen ätherische Öle zu verkaufen und nichts anderes im Sinn haben. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wo manche Hörerinnen ja schon darauf warten, dass wir wieder wettern. Aber es ist eben so, wir werden aufklären. Wir werden immer und immer wieder darauf hinweisen, dass das nicht funktioniert und dass das sogar zu Riesenschäden führen kann. Wo auch dann andere Patienten drunter zu leiden haben, weil es eben dann nicht mehr praktiziert wird, weil Mediziner im wahrsten Sinne des Wortes die Schnauze voll haben.
Ja, aber dann gibt es ja noch dieses Unwissen, ne, dass ein Hydrolat völlig falsch eingestuft wird. Mhm. Das ist dann wieder eine andere Sache, wo eine ganz ultra super milde, antientzündliche und kühlende Form der Anwendung quasi ja verboten wird.
Genau, also da habe ich auch vor kurzem von einer ganz lieben Kollegin eine Anfrage bekommen, ob ich ihr da irgendwie helfen könnte, denn sie hat eine Strahlentherapeutin bei sich in der Klinik, also sie ist auch selbst Aromaexpertin, sie hat auch bei Sabrina die Ausbildung gemacht und ist da wirklich ganz motiviert, ganz tolle Sachen zu machen. Und sie hat eine Strahlentherapeutin, die ihr verbietet, ein Rosenhydrolat auf bestrahlte Haut aufzusprühen, weil das wäre ja schließlich ein Parfum. Und sie sagt, das ist kein Parfum, ein Rosenhydrolat ist kein Parfum. Sie hat ihr verschiedene Ansätze gezeigt, sie hat da wirklich Studien auch vorgelegt, sie hat die Inhaltsstoffe ihr gezeigt. Nein, in ihren Augen ist ein Rosenhydrolat ein Parfum. Es sind einfach auch komische Dinge, die da in Köpfen vorgehen, wo ich mich auch immer wieder frage, sollte man sich nicht vielleicht eher mit diesem Thema mal auseinandersetzen und auch mal auf das hören, was die Aroma-Expertin zu sagen hat. Letztendlich ist es immer noch so, dass dieses Rosenhydrolat nicht anwenden darf. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das ist wirklich kein schönes Beispiel, ja.
Yvonne, was sind denn so deine Anwendungen, die du gut auch so mit in die Häuslichkeit nehmen kannst, wo du Angehörige, aber auch betroffene Patienten gut unterstützen kannst. Also wo sagst du, da kann man unglaublich viel machen und mit ganz, ganz einfachen Dingen?
Ja, also was natürlich immer ein ganz großes Thema ist, ist das Thema Schmerz. Ne? Schmerz betrifft halt sehr, sehr viele Menschen im Palliativbereich. Da haben wir ganz tolle Möglichkeiten mit einem einfachen Kajeputöl, mit einer Tonka-Zedermischung zu arbeiten. Das sind ja ganz einfache Möglichkeiten. Ich habe zu Hause im häuslichen Bereich ja die Angehörigen oft an der Seite, die ich in dem Punkt auch ein Stück weit instruieren kann, wo ich sagen kann, gehen Sie bitte in den Bioladen, kaufen Sie eine gute Flasche Olivenöl oder eine gute Flasche Mandelöl. Damit kann man Aromapflegerezepturen machen. Dann hat man die Möglichkeit, also ich habe immer ein kleines Köfferchen, ein großes Köfferchen. Mit dem kleinen Köfferchen bin ich immer in den Häuslichkeiten mit unterwegs, das ist immer dabei. Da habe ich den Kajeput auf jeden Fall mit drin als schmerzlinderndes Öl. Ich habe die Zeder immer mit drin, die auch zum Schmerzlindern wirkt. Und kann halt da dann direkt eine Mischung machen, wo die Angehörigen, entweder machen die Angehörigen es oder ich leite die Angehörigen an oder ich mache es denen fertig und die können es direkt anwenden. Das ist das eine zum Thema Schmerz. Das weitere große Thema, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, ist natürlich die Luftnot. Luftnot verursacht auch nochmal Angst. Da habe ich super gute Erfahrungen mit dem arabischen Weihrauch gemacht. Ich habe ganz oft so einen kleinen Vernebler dabei, den ich den Leuten auch in die Hand drücke. Da ist der Weihrauch drin, der vernebelt wird. Wo die Leute dann so das Gefühl haben, diese Luft wird noch mal ein bisschen weiter. Es entsteht wieder eine gewisse Weite. Man kann wieder besser durchatmen. Das ist eine ganz einfache Rezeptur. Und für mich immer noch sehr, sehr schön ist, wenn so das Thema Angst aufkommt. Da habe ich das Neroli-Hydrolat immer in meiner Tasche drin. Der Neroli, der ja als Rescue der Aromatherapie wirkt, hat da wirklich eine ganz tolle Eigenschaft, dass er angstlindernd wirkt, dass er unterstützend wirkt, dass er nochmal so ein bisschen kraftgebend ist. Der Duft wird sehr oft gerne gemocht. Neroli-Hydrolat habe ich auch in der Zeit auf der Onkologie ganz oft den Menschen an die Hand gegeben, die die Erstdiagnose bekommen haben, also wo noch völlig unklar war, wie wird das Ganze sein, ne? Wie werde ich die Therapie verkraften, wie werde ich mit der Therapie klarkommen. Da hat hat Neroli-Hydrolat wirklich sehr, sehr gute Unterstützung geboten. Und dann natürlich in allen Bereichen nochmal die Grapefruit, die für mich ein ganz tolles Öl ist, was zum Stabilisieren, zum Stimmungsaufhellend ist. Die Angelika-Wurzel, vom Duftprofil ein bisschen speziell, wird aber sehr gerne gemocht, oft für Menschen, die so den Halt unter den Füßen verloren haben. Also das sind so ganz einfache, der Kopf ist natürlich voll mit ganz vielen Tipps, die man machen könnte, aber das sind so ganz einfache kleine Inputs, wie man da eine gute Versorgung zu Hause machen kann.
Du arbeitest ja auch zum Teil mit den Wickeln von Wachswerk, gell? So.
Genau, genau, ja, genau. Also momentan ganz beliebt sind diese Herzwärmewickel, einfach weil es diese Form des Herzens noch hat. Die nehme ich tatsächlich auch aus meinem eigenen Repertoire. Das heißt, ich bestelle die auf meine Kosten und nehme sie mit zu den Patienten, weil ich das ganz toll finde, wenn ein Mensch wirklich Angst hat und ich schenke ihnen ein Herz. Und das ist so dieses Herz, das auch noch beruhigend wirkt und das stärkend wirkt. Und das wird so gerne angenommen. Also mit den Wachswerkwickeln habe ich ganz tolle Erfahrungen gemacht. Die sind halt auch nochmal fertig für den häuslichen Gebrauch. Man muss keine Rezepturen beachten, sondern man kann sie halt wirklich so nehmen, wie sie sind, auch ein bisschen anwärmen, auflegen. Das ist schon auch noch eine ganz tolle Sache.
So eine so schöne Geste, das ist so schön.
Total. Ja. Und so ist auch die Idee gewesen. Ja. Ich habe ja die Rezeptur für diese Herzwärmewickel entwickelt. Und meine Idee war quasi, das Pendant zu dieser Herzsalbe zu machen. Aber in Form eines Wickels, wo man jemandem ein Herz schenkt oder ein Herz auflegen kann. Das war so die Idee dabei. Toll. Vielleicht noch so zum Schluss, weil wir haben tatsächlich ganz häufig mittlerweile, irgendwie haben wir so das Gefühl, dass es einfach in unserem Umfeld, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir auch selber älter werden, viele Menschen mit Krebserkrankungen, mit Bestrahlungen. Vielleicht hast du da noch mal so einen Tipp, was dürfen die Leute auf jeden Fall machen? Wo sollen sie sich nicht aus der Bahn bringen lassen, aus der Bahn werfen lassen? Wo sagst du, das geht in jedem Fall?
Also ich gehe sogar so weit zu sagen, es geht fast alles in jedem Fall. Also wenn es ein ätherisches Öl zur Bekämpfung von Übelkeit ist, in Form von einem Riechsalz oder einem Inhalierstift, dann soll man bitte auch dieses Öl anwenden. Wenn es darum geht, eine Umgebungspflege zu machen, zum Beispiel bei einem Stoma oder bei Bestrahlungspatienten, warum darf man keine Umgebungspflege machen? Wenn ich doch sage, ich bleibe von dem direkten Gebiet weg und gehe hin dazu, dass man in dieser Umgebung dieses Gebietes eine gute Hautpflege macht. Ich gehe soweit auch zu sagen, für Menschen, die unter einer Obstipation, sprich nicht mehr auf Toilette gehen können, warum sollte ich keinen Bauchwickel machen dürfen? Was spricht da gezielt dagegen? Also es geht ja auch gezielt ganz darum, wir sprechen hier von äußerlichen Anwendungen und von Anwendungen über die Nase. Wir sprechen hier nicht darum, dass es innerlich angewendet wird, dass ich einen Grapefruitsaft trinke, der ja mit manchen Chemotherapeutika kollidiert. Es geht nicht darum, dass ich ein Johanniskraut innerlich einnehme. Ich spreche von dem Pflanzenöl und dieses Pflanzenöl hat andere Wirkstoffe wie das Extrakt. Und ich kann da auch wirklich nur sagen, Aufklärung ist das A und O. Es gibt, was in meinen Augen verhindern sollte, dass man es in der Onkologie anwenden darf. Es ist einfach so, dass wir den Menschen eine Unterstützung damit anbieten. Es ist eine Hilfestellung. Es ist keine alternative Therapie, sondern es ist wirklich so, dass es den Menschen schlecht geht, sei es bei onkologischen Therapien, sei es unter Medikamenteneinfluss, was auch immer. Und da kann man mit der Aromapflege ganz, ganz viel machen. Dafür kämpfe ich seit Jahren, dafür werde ich auch noch jahrelang kämpfen. Denn es ist einfach so, dass es durch Unwissenheit falsche Aussagen getätigt werden oder durch schlimme Erfahrungen falsche Aussagen getätigt werden. Oder wie du eben sagst, Sabrina, die Menschen haben, die Ärzte haben die Nase voll von der Aromatherapie. Dann bitte wendet euch an Fachkräfte, die Ausbildung gemacht haben, die darin wissen, was sie tun, die nicht von irgendwelchen Firmen dafür bezahlt werden, dass sie die Aussagen tätigen, damit noch genug Gewinn entsteht, sondern das ist einfach ein ganz wichtiges Thema, dass man sich an jemanden wendet, der darin ausgebildet ist, der fundierte Aussagen tätigt und der auch eine gute Aromapflege anbindet. Dann kann man da wirklich wunderbar zusammenarbeiten, denn darum geht es auch, dass man zusammenarbeitet, dass man die Schulmedizin auch mit der Aromapflege zusammenbringt, denn so kann man halt wirklich das Optimum für den betroffenen Menschen auch hervorrufen.
Das ist ja, und so vielleicht auch nochmal das Bewusstmachen, ein Olivenöl oder ein Sandornfruchtfleischöl, was ich vielleicht nehme, um meine Speiseröhre zu schützen, um meine Schleimhäute zu schützen, ist ein Lebensmittel. Das ist kein Kosmetikum und es ist kein Arzneimittel. Das ist das, was ich sowieso jeden Tag eigentlich auch aus Gesundheitsvorsorgegründen essen sollte. Ja?
Genau.
Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, weil plötzlich kriegen alle einen Schreck, wenn man sagt, nimm doch ein Olivenöl mit einem Sand- und Fruchtfleischöl. Darf ich das einnehmen? Nee, du darfst es essen. Ja?
Also ich habe tatsächlich da auch noch ein schönes Beispiel. Ich habe mit einem Oberarzt, ich habe einen ganz beliebten Oberarzt, mit dem ich immer Diskussionen hatte, der hatte dann auch ein Olivenöl, das zur innerlichen Einnahme mit Sandornöl zum Schutz vor einer Mukositis, das geht auf gar keinen Fall. Und da habe ich gesagt, so ab sofort gibt es keinen Salat mehr hier. Es isst keiner mehr einen Salat. Und er hat mich ganz verdattert angeguckt. Da habe ich gesagt, was meinen Sie denn, was über Ihrem Salat drüber ist? Und er sagte, ja, da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht. Da habe ich gesagt, dann wird es jetzt mal vielleicht Zeit, sich darüber Gedanken zu machen.
Sehr gut. Das ist... Sehr gut, super.
Das ist dann eher Schwester Rabiata und nicht Schwester Esther.
Nun ja, der Kampf für die Patienten ist halt so vorrangig und mich stört es einfach, wenn überzogene Warnhinweise bezüglich eines Olivenöls ausgesprochen werden. Da habe ich mittlerweile schon eine leichte Allergie dagegen. Und dann erhebt sich die Stimme auch schon etwas und ich merke, dass der Puls anfängt zu pulsieren. Aber es ist in der Tat so, dass man wirklich als Pflegekraft mit solchen Aussagen konfrontiert
wird. Und was spricht auch dagegen, ein schön gekühltes Bio-Rosenhydrolat auf eine Stelle, die einem schmerzt, die spannt, die brennt, aufzusprühen, es einfach trocknen zu lassen. Es muss niemand dran rumwischen, dass irgendwelche Markierungen verwischt werden. Ich finde es so wichtig, dass diese schwerkranken Menschen handlungsfähig bleiben. Sie müssen sich schon so viel in die Hände anderer begeben und denen vertrauen. Aber ich finde es so wichtig, dass man auch Vertrauen in sich selbst hat und in sein Gespür hat und das Gefühl hat, jetzt kann ich gerade selbst auch was für mich tun. Ich muss nicht bis morgen diesen Schmerz erleiden, bis ich den Arzt fragen kann, darf ich das denn? Das finde ich so wichtig.
Ja, das ist ganz wichtig. Und die Menschen, die sind noch autonom. Also die möchten auch nicht ihre komplette Gesundheits- oder Krankheitsgeschichte an einen Mediziner abgeben. Sie möchten autonom handeln und möchten noch was machen können. Und ich denke, da haben wir mit der Aromapflege ganz viele schöne und gute Möglichkeiten, um den Menschen das da auch entsprechend an die Hand zu geben und um ihnen da auch die Hand zu reichen und zu sagen, da gibt's noch was. Das kannst du anwenden und es wird dir eine Unterstützung sein.
Was ein schönes Schlusswort.
Ja, absolut schön. Hand und Herz reichen, wunderbar. Ja, dann sollten wir mal so langsam zu unserem Extra-Tipp kommen und uns nochmal bedanken oder ja, abermals bedanken für viel wirklich ganz, ganz spannende Rückmeldung, die wir bekommen haben. Auch ein paar kritische, aber die richtig liebevollen und dankbaren Rückmeldungen überwiegen. Und wir bitten dann die, die uns noch keine Likes und Herzen und sowas einfach aus Vergessenheitsgründen geben, einfach gerne, egal ob YouTube oder wo auch immer, gerne, was auch immer diese Plattform jeweils anbietet, ein Like geben, damit wir gefunden werden, damit die Algorithmen gnädig sind, damit man uns sieht. Man wird nur sichtbar in dieser neuen Medienwelt, wenn alles geliked und gedrückt und geherzt wird. Und wer ein bisschen mehr wissen will über die Arbeit von Yvonne, wie wir sie mal in einem Webseminar vorgeschlagen haben, wir verlinken unten mal ein Webseminar zu dem Thema, dass man mal so ein Gefühl kriegen kann, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt und dass es keine Zaubereien sind. Also wir freuen uns dann auch über entsprechende Unterstützung.
Ja, und hoffen, dass der neu aufgelegte Ratgeber dann bald erhältlich sein wird.
Und, er kommt bald.
Da freuen wir uns sehr und den werden wir dann natürlich auch in unserem Shop haben und auch freuen uns dann, dass damit auch die Arbeit von Yvonne unterstützt wird. Nicht nur die finanzielle Seite, sondern auch ihre Herzensangelegenheit, dass möglichst viele Menschen einfach Zugang zu diesen Medien bekommen, das lesen können, weitersagen können und vor allen Dingen verantwortungsvoll weitersagen können. Ja, unser Extra-Tipp, der ist tatsächlich auch ein bisschen natürlich auf schwierige Lebensumstände, Situationen mit Angst, mit dem Gefühl von Hinfallen, von Entwurzelung und mit dem Wunsch nach Auffangen und Halt gegeben. Und da haben wir das auch aufgegriffen, was die Yvonne eben so gesagt hat, was sie an ätherischen Ölen und Hydrolaten gerne benutzt, um da so eine Stabilität, eine Stärkung für die Menschen bereitzuhalten. Und die Mischung lautet folgendermaßen. Du benötigst 50 Milliliter Neroli-Hydrolat oder auch manchmal Orangenblütenhydrolat genannt. Solubol und 5 Tropfen Grapefrucht und 1 Tropfen Angelika-Wurzelöl. Von dem Solubol nimmst du in dem Fall 18 Tropfen und mischst die ätherischen Öle Grapefrucht und Angelika mit dem Solubol und gibst sie ins Neroli-Hydrolat und verschüttelst das Ganze. Das darf dann als Dekolleté-Spray, als Pulsspray, als Raumspray benutzt werden. Immer dann, wenn du dich ängstlich fühlst, wenn du das Gefühl hast, du brauchst eine Stütze, du brauchst Halt, es kommt zu einer schweren Diagnose oder du verlierst vielleicht jemanden. Das ist auch ein super Spray bei Verlust. In der Trauerphase für Angehörige sicherlich. Also immer da, wo es einfach schwer ist.
Und auch tief einatmen, ne? Nicht nur aus Dekolleté oder so die Gesichtsumgebung sprühen, sondern das Atmen ist sowieso wichtig und dann eben diesen Duftdampf sozusagen tief einatmen, um auch wieder so ein bisschen durch den Atem eine Stabilität zu bekommen. Ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich. Vielen Dank, schönes Wochenende, die Eliane.
Ja, und auch ich bedanke mich für die große Unterstützung, die ihr uns immer zukommen lasst und vor allen Dingen auch für die Menschen, die uns unterstützen mit ihren Einkäufen in unserem Shop und dem Kauf unserer Bücher. Das Aromatherapiebuch für Frauen wird jetzt ab diese Woche auch wieder käuflich erwerblich sein. Die dritte Auflage ist gedruckt und wird jetzt gerade ausgeliefert. Und für all unsere Fragen, die wir beantworten und ihr uns dann unterstützt, indem ihr uns zum Beispiel dann mit euren Einkäufen im Shop beglückt. Ja, herzlichen Dank dafür. Ich bedanke mich auch nochmal von ganzem Herzen bei der Yvonne für dieses Interview und für die spannenden Erkenntnisse und Erlebnisse und Erfahrungen. Und vor allen Dingen bedanke ich mich von ganzem Herzen, dass du dich so ins Zeug legst für all die Menschen. Das ist, da bist du und auch die Gertrud für mich ein Riesenvorbild. Ihr kämpft einfach so dafür, dass es den Menschen, die ihr begleitet, auch gut geht. Ihr geht nicht einfach so auf die Arbeit, weil ihr euer tägliches Brot damit verdient, sondern weil es euch am Herzen liegt. Herzlichen Dank dafür.
Ja, und danke
bis bald
auch.
sagt Sabrina.
Vielen lieben Dank, dass ich heute euer Gast, eure Gästin sein durfte, dass ich ein bisschen aus meinem Feld erzählen durfte. Ich wünsche auch allen Zuhörern ein schönes Wochenende und kann nur sagen, bleibt mutig und hört immer mal wieder hier rein.